Der Herr sei mit euch.
Aus dem Heiligen Evangelium Jesu Christi nach Lukas. Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Schon 3 Jahre komme ich jetzt hierher und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserer Kirche und am Radio. Wenn ihr nicht umkehrt, dann wird euch Ähnliches zustoßen. Ist das eine Drohung, die wir aus dem Evangelium hören? Euangelion, das griechische Wort, heißt frohe Botschaft. Beim ersten Blick oder beim ersten Hören könnte man meinen, dass Jesus Gottgefälligkeit und Frömmigkeit mit in Aussicht gestellten Strafen sozusagen im Menschen hervorrufen will. Aber mitnichten ist das der Fall. Die Art und Weise, wie ihm etwas berichtet wird, das ist ganz interessant. Hier im Lukas-Evangelium ist das Sondergut, wir haben das sonst nicht bei Markus und Matthäus stehen, ist eine Information, die man ihm zuträgt, was geschehen ist. Nämlich, dass Pilatus, der ja im Rahmen der Passionsgeschichte im Hinblick auf Jesus selbst eine sehr entscheidende Rolle spielen wird, weil er nämlich das Urteil fällt über Jesus, nicht die Juden. Dass Pilatus also wahrscheinlich zu einem großen Fest, vielleicht das Pessachfest, das seine Anwesenheit in Jerusalem erforderlich machte, weil es immer wieder Unruhen gab, dass er also bei einer solchen Gelegenheit kurzen Prozess mit Leuten aus dem Norden, also aus Galiläa, macht. Es ist weniger die Frage, was denn die Schuld des Pilatus ist, als vielmehr jene, die die Menschen wohl bewegt, die Jesus diese Nachricht zutragen, ob es eine innere Verbindung zwischen dem Schicksal dieser Galiläer und ihrer Sünde, ihrer Sündhaftigkeit gibt. Unser Volksmund sagt ja auch manches Mal: Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, und stellt eine Verbindung zwischen Sünde und Bestrafung her. Das Problem erkennt Jesus ganz schnell, weil es im Grunde genommen das Reden über die Sünden der anderen ist. Und das geht bekanntlich einfacher, als zu den eigenen zu stehen. Aber genau das ist das, was der Herr anmahnt. Und somit ist im Grunde genommen der Satz, der mit dem Aufruf zur Umkehr zweimal im Evangelium von ihm ausgesprochen wird, weniger als eine Drohung, als vielmehr als größere Einladung zu verstehen, in der Menschen sich nicht Gedanken um die Sünden und die Bestrafung anderer machen sollen, sondern eine Fähigkeit zu entwickeln haben, das Angebot zur Umkehr anzunehmen. Aber wie geht das? So einfach ist das nicht. Bedeutet es nur, eine Strategie zu entwickeln, Fehler zu vermeiden? Ist Sünde überhaupt in eins zu setzen mit Fehlern und Formen von Schuld? Oder ist Sünde nicht sogar mehr? Dass es um eine tiefgreifende Zerstörung oder Störung von Beziehung geht, davon können wir in der Heiligen Schrift immer wieder lesen, wenn es um die Sünde geht. Im Psalm 51 betet der Psalmist: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Sinn, denn ich erkenne meine Sünde. Alle Zeit steht sie mir vor Augen. Menschen machen die Erfahrung, nicht, dass ihr Leben nicht perfekt ist, sondern dass das, was sie an Glückseligkeit erstreben, an Freude, an Sinnhaftigkeit, vielfach gestört wird durch die Art und Weise, wie sie dem Nächsten, sich selbst und letztlich auch Gott begegnen. Es beantwortet aber noch nicht die Frage, wie denn der Aufruf Jesu umzukehren, sowohl zu seiner Zeit als auch zu der unsrigen umgesetzt werden kann. Und deswegen lohnt es sich, dass wir Ausschau halten. Ausschau in der Heiligen Schrift, im Evangelium, wo wir Ansätze dazu finden, wie eine Umkehrbewegung vonstatten gehen kann. Ein erstes Beispiel wird in jenem Gleichnis deutlich, das Jesus uns vorhält, wo er einen Zöllner und einen Schriftgelehrten, einen Pharisäer, in den Tempel von Jerusalem eintreten lässt. Und Jesus legt dem Pharisäer die Worte in den Mund: Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen, wie die Ehebrecher und Mörder oder wie dieser Zöllner da drüben. Ich gebe von allem den Zehnten und halte mich strikt an die Gebote. Dem Zöllner legt Jesus in den Mund: Herr, mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Und der Herr beschließt dieses Bild, indem er sagt: Der Letztere ging gerechtfertigt aus dem Tempel, der Erste nicht. Die Umkehr beginnt damit, dass sich die unglückselige Spirale des sich permanent vergleichen müssens mit anderen durchbreche. Das ist schwierig. Denn permanent werden wir dazu angehalten, uns mit anderen zu vergleichen. Ja, uns wird sogar das Maß des Besseren durch andere im Beruf oder auch in anderen Zusammenhängen schnell vor Augen gestellt. Nehmen Sie sich mal ein Beispiel an diesem oder jenem. Der Herr sagt aber, dass derjenige, der nur um sich selber kreist, dass derjenige, der im Grunde genommen immer die bessere Schnitte abbekommen möchte, letztlich leer ausgehen wird. Umkehr bedeutet positiv gesprochen: Ich begebe mich nicht in diese Spirale des Vergleichens, sondern ich bitte Gott darum, mir die Augen für mein Leben so zu öffnen, wie er mich sieht, dieses Leben anzunehmen und es vielleicht mit dem Gebet zu beschließen, wie Papst Johannes Paul I. es gebetet hat. Herr, nimm mich so, wie ich bin, aber lass mich werden, wie du mich haben willst. Das rechtfertigt nicht die Sünde, sondern wirkt den ersten Schritt in die richtige Richtung, dass Gott den Sünder liebt, aber nicht das, was ihn zum Sünder macht. Ein zweites Bild wird uns in der Gestalt des barmherzigen Vaters ansichtig, das wir aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen. Wir wissen, dass der Sohn in einer prekären Lage ist, das gesamte Erbe verschleudert hat und dann, weil ihn die Hungersnot treibt, wieder zurückkehrt, dem Vater seine Schuld bekennt und ihn gar nicht um das Einsetzen in seine Sohnesrechte bittet, sondern ihn zum Tagelöhner zu machen. Es gibt aber noch einen zweiten Sohn. Und der will nicht mitfeiern angesichts dessen, dass der Vater seinen Sohn wohlbehalten zurückbekommen hat, sodass der Vater aus dem Haus zu ihm hintreten muss und ihn bittet: Mein Kind, alles, was meines, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir doch froh sein, weil dein Bruder war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Die Umkehr beginnt damit, dass sie eben nicht Freude, keine Schadensfreude am Leid des anderen hat und sich nicht der Logik der Rache hingibt nach dem Motto: Geschieht dir recht, was dir passiert ist, bei dem, wie du dich verhalten hast, sondern dass das Maß von Liebe sich daran bemisst, gütig zu sein, so wie es uns im barmherzigen Vater in diesem Gleichnis vor Augen gestellt wird. Eine Umkehr zu Gott, die davon absieht, barmherzig zu sein, ist im Grunde genommen eine Suppe ohne Salz. Es ist nicht einfach, vor allen Dingen da, wo Unrecht geschehen ist, barmherzig zu sein. Aber die Dinge werden nur gut, wenn wir das lernen. In einem Gebet zum Herz Jesu fest heißt es: Bilde unser Herz nach dem Herzen deines Sohnes. Und ein letztes. Kurz vor der Passion des Herrn wird uns berichtet, dass er im Hause Simon des Aussätzigen zu Gast war. Im Matthäusevangelium wird es uns überliefert, und eine Frau mit einem kostbaren Alabastergefäß gefüllt mit Öl, mit Nardeöl, zu Jesus herantritt und ihm die Füße salbt mit ihren Tränen und mit ihrem Haar seine Füße benetzt. Sie bekommt sehr viele Vorwürfe gemacht. Einmal, weil sie eine öffentliche Sünderin ist, zum anderen aber auch, weil die Jünger sagen, man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Umkehr geschieht, wo wir angemessen das tun, was jetzt von uns gefordert ist. Der Herr sagt ganz klar: Natürlich gibt es immer Arme unter euch, aber sie hat etwas Gutes an mir getan. Es gibt etwas zu tun, auch im Hinblick auf Gott. Nicht, weil er es nötig hätte, sondern weil es die Angemessenheit erfordert, in der wir in Beziehung zu ihm stehen, ihm das zu geben, was ihm gebührt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Es gibt keine Umkehr, die nicht genau damit auch ernst macht und deutlich zu erkennen gibt, Es geht nicht um ein Gutmenschentum und eine Form karitativen Handelns. Das können auch Menschen machen, die nicht an Gott glauben. Aber Umkehr bedeutet Hinkehr zu ihm. Und das nicht aus dem Blick zu lassen, was uns in der Beziehung zu ihm im Glauben zutiefst bestimmt. Und das hat diese Frau deutlich gemacht. Sie hat das Kostbarste genommen und es ihm gegeben. Sie hat es nicht verkauft für die Armen. Sie hat es Gott gegeben. Wahre Umkehr gelingt dort, wo wir nicht knauserig werden gegenüber Gott. Vor allen Dingen, was die Zeit angeht, für das Gebet, für die Betrachtung der Heiligen Schrift, für die Feier der Geheimnisse. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht ist etwas auch für euch dabei, was ihr mitnehmen möchtet auf eurem ganz persönlichen Weg der Umkehr in dieser österlichen Bußzeit. Wir alle dürfen uns darin miteinander verbunden wissen, hier vor Ort und über die vielen, die uns über das Radio zugeschaltet sind. Das Entscheidende ist, dass keiner leer ausgeht, der diesen Weg der Umkehr geht. Aber dass all jene, die nur darin verhaftet bleiben, sich auf die Schuld anderer zu konzentrieren und eine Form der Gerechtigkeit nach allzu weltlichem Maß zu fordern, wahrscheinlich dem tieferen Sinn und der Vollendung des Lebens, wie Gott sie uns in Aussicht stellt in seinem Sohn, verlustig gehen. Gebt Acht, dass ihr nicht genauso umkommt. Denn das wird geschehen, wenn die Umkehr nicht zu einem prinzipiellen Prinzip eures Glaubens und eures Lebens wird. Amen.